Ihr hört das Tagesinfo vom 21. März 1991.
31.028 in Freiburg wie immer. Nach ein paar Kurzmeldungen fangen dann die Beiträge an, aber um es gleich vorwegzunehmen, in Kurdistan wird heute das Neujahrsfest gefeiert, Newroz oder auch Neujahrs ausgesprochen. Aus diesem Anlass ist in Freiburg jetzt um 18 Uhr eine Demonstration, eine Solidaritätsdemonstration. Aus dem gleichen Grund wird es am Ende der Infosendung als Übergang zur Sendung der Internationalismusredaktion, wo Iraner zum Newroz-Festsendung machen, am Ende des Infos also wird es dann noch einmal um die Geschichte und den Mythos des Festes aus einer türkisch-kurdischen Sicht gehen und auch um die aktuelle Situation heute in Türkisch-Kurdistan soweit bekannt. Ein weiterer Schwerpunktbeitrag im Info wird ein Thema sein, was so komplex ist, dass einige Inhalte dabei wohl wegfallen müssen. Es wird ein Studiogespräch geben zu einem Thema grundsätzlicher Art, insbesondere auch interessant für Entscheidungsfindungsprozesse, auch in sich selbst verwaltenden Gruppen, wie zum Beispiel Radio Dreieckland. Thema also Konsens statt Konfliktvermeidung. Kann es eine Anleitung zur herrschaftsfreien Entscheidungsfindung geben, in politisch arbeitenden Gruppen zum Beispiel, womöglich mit emanzipatorischem Anspruch? Im Studio ist der Christoph ein Mensch der Werkstatt für gewaltfreie Aktion Baden. Anrufe sind da auch erwünscht. Ein weiteres Thema des Donnerstagesinfos, und zwar das erste größere Thema, wird die Situation und die Forderungen der BauwäglerInnen sein, für die Ende März ein besonderer Termin ist, weil diejenigen Bauwagenleute, die über Winter auf dem Campingplatz Hirzberg gestanden sind, diesen dann verlassen müssen, weil sich eben mit TouristInnen mehr Kohle machen lässt. Thema also Wohnungsnot und unkontrollierte Wohnformen und Lebensformen.
Ja, und dann bringen wir noch ein Interview mit einem irakischen Oppositionellen, wovon ein erster Teil schon am Dienstag gelaufen ist. Das wird heute fortgesetzt und wird wahrscheinlich auch noch nächsten Dienstag noch weiter fortgesetzt werden müssen, da das ziemlich lang ist. Dann haben wir noch eine Ankündigung zu einer Veranstaltung, die in Freiburg am Wochenende sein wird, und zwar eine alternative Nahostkonferenz. Und zum Schluss folgt noch ein Nachtrag zum gestrigen Info.
Ja.
Im Laufe der gestern stattgefundenen Kundgebung gegen den Baggerstich zum Ausbau der Bahnhofsachse wurde ein Gebäude, die Spechtpassage, von Polizeibeamten gestürmt und die intakte Megafonanlage beschlagnahmt. Als am Donnerstag, also heute, zwei Leute die Anlage zurückforderten, auf dem Polizeirevier Nord übrigens, bot sich ein Bild des Vandalismus. Ein Lautsprecher war demoliert, Kabel abgerissen, die Bedienungselemente sowie das Gehäuse des Verstärkers beschädigt. Die Funktionsfähigkeit der Anlage konnte nicht nachgeprüft werden, da die Motorradbatterie entwendet wurde und nun wahrscheinlich einem Polizeimotorrad dient. Auf die Aufforderung, die genannte Beschädigung ins Protokoll aufzunehmen, reagierte der Polizeibeamte Bock alias Hiesel mit den Worten: Entweder ihr nehmt es so mit oder ihr könnt die Anlage morgen auf dem Amt für öffentliche Ordnung abholen. Ein Angriff auf Kommunikationsstrukturen? Fragezeichen. Heute ein Mecker, morgen vielleicht Radio Dreieckland?
Ja, und gleich die nächste Kurzmeldung, ein Nachtrag zum NPD-Landesparteitag, der vor anderthalb Wochen stattfand. Letzten Donnerstag hatten wir über die Gründung einer neuen rechtsextremistischen Partei berichtet. Sie nennt sich Deutsche Allianz Vereinigte Rechte und wird initiiert von Mitgliedern der NPD und der Republikaner. Von den REPs waren die im letzten Jahr ausgeschlossenen Mitglieder dabei und weiter die, die von rechts gegen Schönhuber opponierten. Neben offen terroristischen Gruppen wie der Nationalen Front sehen auch Teile der bankrotten und in letzter Zeit erfolglosen NPD ihre Hoffnung in der Deutschen Allianz. Vorletztes Wochenende lud Jürgen Schützinger zum Landesparteitag der NPD. Er und Martin Musknug wollten dabei die Auflösung der NPD in die Deutsche Allianz beschließen lassen. Das Ergebnis dieses Versuchs war letzten Donnerstag noch nicht bekannt. Jetzt haben wir aber genaueres erfahren. Die NPD Baden-Württemberg beschloss, sich in die Deutsche Allianz einzureihen. Dem gingen allerdings heftige Debatten, gegenseitige Verratsvorwürfe und Beleidigungen voraus. Am Ende folgten nur 36 NPDler, ihrem Vorsitzenden 33 verweigerten sich. Soweit man das also jetzt beurteilen kann, wird sich die NPD spalten. Wie schnell die Faschos wieder Aufwind kriegen, ist noch nicht vorauszusagen. Bedenklich ist aber schon, dass das Interesse der Linken daran, was sich ganz rechts tut, derzeit schwächer zu werden droht.
Ihr hört das Tagesinfo vom 21. März 1991.
Wie jede Woche steht L.I.S. frühmorgens mit der Schnapp in der Hand hinter drei schlecht gelaunten Gestalten, ebenfalls mit der Schnapp an der Telefonzelle. Denn nachdem sie an Wohnungsangeboten alles durchgestrichen hat, was zu teuer, zu weit außerhalb, zu klein oder mit unzumutbaren Bedingungen verknüpft ist, bleibt heute tatsächlich, oh Wunder, eine Anzeige übrig. Aber natürlich ist das Zimmer, wie sie nach 30 Minuten Besetzzeichen erfährt, schon längst vergeben. Frustriert radelt sie erstmal ins Grüne. In ihrem Apartment hält sie es nicht mehr aus. Apartment, ein schlechter Witz. Zudem viel zu teuer und an die Autoflut vor ihrer Haustür hat sie sich auch noch nicht gewöhnen können. Heute Morgen schlurft sicherlich wieder ihr schleimiger Vermieter die Treppe hoch, um zu kontrollieren, ob mit seinem Apartment noch alles in Ordnung ist und ihr dabei noch zum fünften Mal die gesamte Hausordnung runterzuleiern. Da fällt ihr Blick auf einen alten, schon etwas vergammelten Bauwagen am Waldrand. Wie wäre es denn eigentlich damit? Wenn schon keine Villa, dann wenigstens einen Bauwagen. Schlimmer kann es ja kaum werden. Wenigstens wäre sie einigermaßen unabhängig und könnte ihren Lebensraum selbst gestalten. Nach einem Monat ist L.I.S. nicht mehr alleine. Neben ihr stehen noch 40 andere Wägen.
Soweit also das Szenario von Leuten aus Bauwägen entworfen. Hier im Studio sitzen jetzt vier WäglerInnen, also Bauwagenleute, um es vielleicht mal verständlicher zu machen. Ihr seid hier, das hat einen ganz konkreten Grund, auf den wollen wir später noch eingehen. Erstmal die grundsätzliche Frage, was bedeutet für euch oder für dich jetzt zuerst mal das Wohnen in Bauwagen. Warum wohnst du zum Beispiel im Bauwagen und nicht in irgendeiner Wohnung in Freiburg?
Also in Freiburg gibt es keine Wohnung, die mich interessieren wird, weil sie entweder unerschwinglich für mich ist, das heißt, ich kann sie nicht bezahlen, weil es meistens auch Wohnraum auf engstem Raum mit ganz, ganz vielen Leuten zusammen ist und weil ich eigentlich auch nicht so isoliert wohnen will.
Also das Wohnen in Bauwagen ist also nicht nur eine Notlösung, weil es nicht genug oder die richtigen Wohnungen gibt, sondern hat es auch noch eine weitere Perspektive für dich jetzt?
Ja, natürlich, klar, weil es ist für mich eine Alternative zur Bettungssiedlung, zu Wohnklos.
Ja, ich denke auch, dass es mittlerweile einfach auch in Zeiten, wo jetzt die gesamte Häuserbewegung eigentlich zum Erliegen gekommen ist, so, weil die Stadt die harte Linie fuhr bei den letzten Besetzungen, dass es einfach nicht mehr möglich ist, hier Wohnraum zu kriegen, auf dem man, in dem man leben kann, wie man sich vorstellt, nämlich gemeinsam mit anderen Leuten, ohne Kontrolle durch Vermieter, mit horrenden Mietzahlungen, die man eh nicht zahlen kann, ohne dass man irgendwie einen normalen 8-Stunden-Tag, Malocher-Tag irgendwie lebt oder eher nicht lebt. Und für mich ist das im Wagenwohnen auch so eine Art Perspektive, wenn es möglich ist, dass wir hier einen Platz kriegen, wo man mit mehreren Leuten zusammenstehen kann, wo es möglich ist, dass man sich gegenseitig hilft, unterstützt, einfach so eine Wohnform und so eine Lebensform zu praktizieren.
Wo ist denn der qualitative Unterschied zwischen dem Wohnen in Bauwagen und in Wohnungen?
Ja, also ich kann dazu nur erzählen, dass ich jetzt seit 2 Jahren in Freiburg bin und ich in Dutzend verschiedenen Wohnungen meist kurzfristig gewohnt habe. Und dabei sind immer die Schwierigkeiten aufgetreten, dass ich mit meinem Hund meistens da nicht wohnen durfte. Zweitens, die Entfernung zur Stadt meistens zu weit war und die Miete zu teuer war. Und zudem, selbst bei Neubauten, die Wohnqualität, also finde ich, zum Teil unter der meines Bauwagens liegt. Da habe ich in Kellerwohnungen gewohnt, in Dachwohnungen, wo man nicht stehen konnte und so weiter. Und wo auch die Wohnungsluft also mit Chemikalien versetzt war und solche Sachen. Und vor allen Dingen für mich ist ein Punkt der ausschlaggebende auch die Unbezahlbarkeit. Aus diesem Grund, weil ich das einfach nicht mehr mit meiner Ausbildung, also mit dem Studium vereinbaren konnte, habe ich das Studium dann abgebrochen und wohne seitdem in meinem Bauwagen. Hm. Und zum ersten Mal habe ich ein Zuhause.
Also es ist ein Faktor ist halt, neben der Wohnungssituation ist auch die Wohnqualität, um es vielleicht mal so zusammenzufassen. Mhm. Jetzt hat aber das Wohnen in Bauwagen auch eindeutige Nachteile. Könnt ihr vielleicht kurz schildern, wie so die alltägliche Situation aussieht, auch vielleicht die Unterschiede Winter, Sommer, weil die sind ja noch für WäglerInnen irgendwie spürbarer als für Leute, die in beheizten Wohnungen wohnen.
Ja, also wenn ich dazu noch was sagen soll. Also das ist klar, also wenn man zum ersten Mal dann im Bauwagen wohnt, dann tut man sich schwer, wo kriege ich jetzt das Wasser her oder wie kriege ich die Bude warm und so und das Licht und alles. Aber Not macht bekanntlich erfinderisch und das ist auch so ein Punkt, dass man halt, dass das irgendwie... dass man irgendwie lernen kann. Ich brauche nicht einfach einen Knopf zu drücken und jemand denkt für mich.
Jetzt gibt es aber beim Wohnen in Bauwagen auch noch, so haben wir im Vorgespräch festgestellt, spätestens da Schikanen verschiedenster Art. Könnt ihr die kurz darstellen vielleicht?
Dass man wirklich dann, vor allem wenn man, also zumindest wenn man noch allein steht oder mit 2 Wägen so, hat man eigentlich relativ wenig Probleme, dann nehmen sie einen schon in ihr Streifenprogramm auf und wenn die Bullen mies drauf sind, dann kontrollieren sie einen jeden 2., 3. Tag so, obwohl sie eigentlich schon längst wissen, wer drin wohnt. Aber man kann immerhin mal noch stehen, so. Darüber ist man dann meistens schon mal froh, dass man nicht jede Woche einmal umziehen muss, weil man verlässt doch immer ungern seinen Platz und hat sich meistens auch schon ein bisschen ausgebreitet. Aber was einfach hier festzustellen ist, dass sobald mehr wie 3, 4 Wägen irgendwo an einem Platz stehen, sofort quasi ein halbes Räumkommando ankommt mit Ultimatum und Drohung der Abschleppung und dass man dann einfach mehr oder weniger aus der Stadt vertrieben werden soll.
Jetzt ist Ende März, ist ja noch ein spezieller Termin. Könnt ihr mal kurz sagen, was es damit auf sich hat?
Ende März müssen die Bauwerke, die sich jetzt 5 Monate lang in der Legalität bewegt sind, auf einem Campingplatz in der Kartäuserstraße, Herzberg, die müssen am 1. April morgen um 10 den Platz geräumt haben. Ja, und wir müssen halt alle weg da, ohne Perspektive. Wir haben versucht, mit der Stadt zu kooperieren. Etliche Anfragen, schriftlich, mündlich. Es kam von der Stadt nichts zurück und Unser Eindruck ist, dass man da halt völlig komplett ignoriert werde. Und wir müssen was tun.
Ja, welche Forderungen habt ihr zum Beispiel an die Stadt?
Dass man uns ein Gelände zur Verfügung stellt, wo wir mindestens 20 Wägen abstellen können. Was wirklich nur ein Bruchteil von den Wägen ist, die es wirklich in Freiburg gibt. Und wir wollen ein Gelände haben, das wir für uns selbst bewohnbar und gestalten können. Und jeder kennt die Rieselfelder draußen. Für uns ist das überhaupt gar keine Alternative, da wollen wir nicht hin, weil wir uns nicht in die Ecke von diesem sozialen Elend drängen lassen wollen, weil wir in diesem sozialen Elend nicht leben. Wir wollen in unsere Wege wohnen und wir wollen einfach einen Platz haben, wo es Wasser gibt, wo es Strom gibt. Wir sind bereit zu verhandeln.
Ja, seht ihr die Gefahr, dass die Stadt oder Verantwortliche bei der Stadt dahin tendieren, die Leute, die in Bauwägen wohnen, irgendwie zu verschieben, also sie an einen bestimmten Ort zu bringen und oder ja irgendwie zu bestimmen, wo die hinkommen? Gibt es einen Anlass, das zu glauben?
Ja, ich denke, die Stadt könnte es schon recht sein, wenn wir am liebsten vom Stadtbild verschwinden. Wenn wir hier nicht auffallen in der Stadt, weder als Obdachlose noch als Leute, die hier irgendwie für einen Wohnraum kämpfen, sondern einfach am besten raus aus der Stadt, raus in die Pampa irgendwie. Und so ähnlich läuft es ja mit dem Rieselfeld. Die Leute draußen haben weder Strom noch Wasser. Es ist auch keinerlei Bestrebung der Stadt da, denen das zu geben. Und für mich heißt es eigentlich nur, hier die Stadt will uns eigentlich auch abschieben, wie sie es mit Flüchtlingen zum Beispiel genauso macht.
Nach Angaben des Leiters des Liegenschaftsamtes Freiburg-Binder stehen in Freiburg keine ausgewiesenen Flächen zur Nutzung als Wohnplatz für Bauwägen zur Verfügung. Für ihn heißt ein solcher Platz eh Landfahrerplatz, also eine vorübergehende Nutzung.
Da gibt es Probleme, das wissen wir. Die versuchen wir zu lösen jetzt mit dem Sozialamt, denn letztlich ist das ein Obdachlosenproblem, ja.
Verwaltungstechnisch also scheint dies ein Obdachlosenproblem zu sein. In der Wahrheit aber suchen die Leute in den Bauwägen einen Standplatz und nicht nur kurzfristig, sondern auf Dauer. Die Interessenlage unter den BauwäglerInnen stellt sich in der Tat auch sehr unterschiedlich dar. Der Leiter des Freiburger Sozialamtes Mehl versucht, die Betroffenen zu klassifizieren. Er wisse von einer bestimmten Gruppe von Betroffenen.
Diese Gruppe aus drei Arten von Jugendlichen besteht. Erstens aus solchen, die so einen bekannten Hippie-Gedanken verfolgen. Die möchten dort leben, weil es sehr schön ist, weil sie Platz haben und weil sie Freiheit haben. Die wollen überhaupt keine Hilfe von uns. Es sind zweitens Gruppen, die suchen dringend Wohnung in Freiburg, würden gerne von den Wagen weg in Wohnungen, Unterkünfte, Einzelzimmer, die auch im Grunde Sozialhilfe beanspruchen, mit denen haben wir engste Bezüge. Die dritte Gruppe, das sind junge Leute, die wir als etwas gefährdet betrachten. Die sind aus der allgemeinen nicht sesshaften Szene. Und da ist die Schwierigkeit, sie einzugliedern.
Mensch sei Dank, dass es so schwierig ist, Menschen zu klassifizieren oder sie einzugliedern. Was aber tut das Sozialamt?
Für die suchen wir in der Tat eine andere Stellplatzmöglichkeit.
Dann unterstützt das Sozialamt gewissermaßen, also die Stadt unterstützt den Wunsch der BauwagenbewohnerInnen, auf ihre Art zu leben, also einmal unabhängig von den direkten Schwierigkeiten auf dem Wohnungsmarkt, also einmal die Lebensweise, mit auch aus dem Hintergrund, dass der Wohnungsmarkt halt überfüllt ist, beziehungsweise leergefegt ist an Wohnungen.
Ich kann natürlich nicht sagen, die Stadt Freiburg, aber um der menschlichen, humanen Seite willen, sehe ich nicht ein, dass wir gegebenenfalls unter irgendwelchen äußeren, günstigeren Bedingungen als jetzt, also es muss Wassererschließung, Abfallmöglichkeit sein, es muss ein normales Übernachten möglich sein und so weiter, würde ich zugeben wollen, dass ich es unterstütze.
Das Sozialamt hat ein Interesse daran, so war weiter herauszuhören, dass BauwäglerInnen nicht weiter auffallen. Es will kanalisieren und integrieren.
Wenn man den Gruppen nicht hilft, sind sie in der Innenstadt und sind irgendwo aggressiv und auch treten auf und belästigen eventuell die Leute, während wenn man sich ihnen zuwendet und mit ihnen spricht, erreicht man Verständnis.
Das zentrale Moment für die Grenzen des erwähnten gemeinsamen Verständnisses zwischen Sozialamt und BauwäglerInnen ist der Standort.
Kann ich in der Stadtmitte so ein freies Robinson-Leben, da, und zwar schon gar nicht als Chef vom Sozialen Jugendamt, alleine vollziehen.
Lösungen außerhalb Freiburgs, einen Standplatz zu finden, sind dem Chef des Sozialamtes schon etwas näher.
Die jungen Leute können ja gut laufen und wir kriegen ja auch die Sozialhilfe und können eine Straßenbahn benutzen, nicht? Also
ihr hört das Tagesinfo vom 21. März 1991.
Ja, nicht die vermeintliche Tatsache, dass der schnelle Brüder Kalka nicht gebaut wird, ist Inhalt des nächsten Beitrages hier. Um Kalka gab es und gibt es ja ständig viele Konflikte in der Auseinandersetzung. Unser Thema ist jetzt allerdings etwas kürzer als geplant, aus zeitlichen Gründen. Konsens statt Konfliktvermeidung. Wir wollen das Thema natürlich einschränken, weil es ja ganz größere Zusammenhänge dahinter stehen oder daneben stehen. Im Studio ist jetzt auch der Christoph von der Werkstatt für gewaltfreie Aktion Baden. Und mit ihm möchte er jetzt darüber reden. Er wünscht Ihnen auch Anrufe, wenn möglich. Christoph, erzähl doch mal ganz kurz, was die Werkstatt für gewaltfreie Aktion ist, woher sie kommt, wobei aber vorher noch anfügen will, dass ihr, der Grund des Beitrages war der, dass ich festgestellt habe eines Tages, dass ihr Seminare veranstaltet zu dem Thema Konsens, Alternative zur Konfliktvermeidung und Machtkrampf ohne Fragezeichen dahinter. Was ist die Werkstatt für gewaltfreie Aktion für die Leute, die es noch nicht wissen?
Ja, die Werkstatt für gewaltfreie Aktion ist eine Einrichtung in Baden, die Einzelne und Gruppen dazu befähigen will, gewaltfrei zu handeln. Das heißt, gewaltfrei bei politischen Aktionen und auch im Alltag. Unser politisches Ziel ist eine Gesellschaft ohne Herrschaft, ohne Gewalt und ohne Sexismus. Die Werkstatt, die gibt es inzwischen mehr als 6 Jahre lang. Und zurzeit arbeiten rund 15 Leute aus ganz Baden mit. Die Hälfte davon sind Frauen und eine davon ist eine hauptamtliche Mitarbeiterin. Wir bieten handlungsorientierte Seminare und Aktionstrainings an. Wir wollen also nicht nur Wissen vermitteln, sondern zum Handeln anregen und anleiten. Darüber hinaus machen wir in politischen Zusammenschlüssen mit, wie zum Beispiel dem Bund für soziale Verteidigung. Und wir geben auch hin und wieder Arbeits- und Aktionshefte heraus. Da haben wir inzwischen 3 Hefte herausgegeben, eines unter anderem über das Thema Konsens.
Ihr finanziert euch frei?
Ja, wir sind völlig unabhängig. Unsere Hauptamtliche und unsere Kosten werden vom eigenen Trägerverein, der heißt Gewaltfrei Leben, dann e.V., getragen.
Kurz dennoch am Anfang die Frage, gewaltfreie Aktion, ist schwierig, Gewalt in ein paar Minuten zu definieren, aber wie ist das zu verstehen aus heutiger Sicht? Mhm. Was heißt gewaltfrei für dich?
Also Gewalt, das ist erstmal ganz klar Töten und Verletzen von Menschen, aber für uns auch...
Sowohl psychisch als auch physisch.
Ja, da kommt diese Erweiterung. Mhm. Gewalt ist für uns auch, wenn Menschen elementare Lebens- und Entfaltungschancen genommen werden, obwohl die Möglichkeiten dazu bestehen würden. Das heißt zum Beispiel die niedrigere Lebenserwartung oder Krankheit oder Hunger in der Zweidrittelwelt oder auch durch Umweltverschmutzung verursacht. Oder wenn Menschen nicht zu Wort kommen oder nichts zu sagen haben, weil andere die Macht, das Reden, das Sagen haben.
Jetzt ist das Thema, ihr macht ja Seminare, wie gesagt, zum Thema Konsens, Anleitung zur herrschaftsfreien Entscheidungsfindung. Stellt sich einmal die Frage, lässt sich so ein Konsensprinzip erlernen, grundsätzlicher Art? Und zweitens, ist es eigentlich nichts Neues, die Idee Konsens?
Also das Konsensverfahren ist sicher eine Sache, die schon historische Wurzeln hat, allerdings in der Ausprägung, in der es so in den letzten Jahren von der Friedens- und Ökologiebewegung entwickelt worden ist, gab es bisher noch nicht. Und das soll eine Hilfestellung sein, um zu Entscheidungen zu kommen. Und da gibt es bestimmte Methoden, die man verwenden kann, um das besser zu packen. Aber auf die Methode kommt es eigentlich nicht an, sondern auf die Idee, dass Minderheiten nicht überstimmt werden, sondern voll berücksichtigt werden in Entscheidungen. Und ist auch nur für Gruppen geeignet, die eine gemeinsame Basis haben. Und wenn diese Basis nicht da ist...
Grundkonsens in dem Sinn vielleicht.
Ja, und ein gemeinsames Interesse, was sie zusammenhält.
Ein gemeinsames Interesse reicht im Normalfall nicht aus Erfahrung.
Ja, ich denke gerade an ein Beispiel, habe ich auch erst letztes Jahr mitgekriegt. Und zwar in Berlin-Kreuzberg gibt es eine Stadtteilinitiative, die die Stadtplanung gemeinsam bürgernah, bürgerinnennah gestaltet. Und da sind die verschiedensten gesellschaftlichen Gruppierungen vertreten, vom Kirchengemeinden, Parteien, Vermieter, Hundebesitzer, Ausländerinitiativen. Und die verständigen sich darüber, wie der Stadtteil saniert oder gestaltet werden soll und haben halt dieses gemeinsame Interesse, da zum Beispiel Wohnungen zu haben oder halt in diesem Stadtviertel ihr Leben zu leben. Und das klappt da schon jahrelang, dass die dann auch zu einem Konsens kommen, obwohl sie vielleicht von auf den ersten Blick gar nicht so gleichartig sind.
Kannst du das Konsensprinzip, jedenfalls euren Ansatz, vielleicht mal ganz kurz darstellen, so, also dass er verständlich wird?
Ja, also zuerst mal ein Missverständnis, das ausgeräumt werden muss. Konsens heißt nicht unbedingt Einstimmigkeit. Also es müssen nicht alle voll und ganz für einen Vorschlag sein, der zur Debatte steht. Es heißt, dass man gemeinsam eine Lösung findet, hinter der alle stehen, die alle mittragen können. Das kann also auch heißen, dass manche mit bestimmten Bauchschmerzen zustimmen oder auch, dass sie sagen, ich halte die Lösung nicht für gut, aber mir macht es nichts aus, wenn ihr die Lösung für euch verwirklicht und ich beiseite stehen kann.
Ja, ist das nicht nur eine Integration der Opposition?
Nicht Integration, das hört sich so negativ an, sondern eine Berücksichtigung. Also die Opposition oder die Minderheit hat beim Konsensverfahren die Möglichkeit, wenn sie sich nicht berücksichtigt fühlt, zu sagen, nein, Veto. Und dann läuft nichts, dann ist kein Konsens erreicht und dann ist es offensichtlich nicht gelungen, die Bedenken von der Minderheit aufzunehmen. Und durch dieses Mittel, dass man Veto sagen kann, ist die Gesamtgruppe gezwungen, wirklich gut aufeinander zu hören und die Meinungen, die Bedenken wirklich zu verstehen und zu berücksichtigen. Und meiner Erfahrung nach geht es dann auch.
Gibt es noch irgendwelche Grundsätze nach dem Prinzip, die wichtig sind zu erwähnen jetzt?
Ja, sicherlich, dass alle die Möglichkeit haben, ihre Meinung zu einer Entscheidungsfrage zu sagen. Und dass dann, wenn die Entscheidung getroffen wird, wirklich auch alle gefragt werden, ob sie jetzt voll zustimmen können, ob sie zustimmen mit gewissen Bedenken, ob sie beiseite treten oder ob sie ein Veto einlegen.
Jetzt gilt es aber doch eher, oder es ist einfach die Frage, wie weit gilt sowas, ist sowas theoretisch überhaupt möglich, lernbar, so ein Konsensverfahren, zielt das nur auf kleine Gruppen, also du hast gesagt, über das Individuelle geht schon hierüber, wie weit geht das? Geht es bis in ganz große Zusammenhänge mit Ländergrenzen? Für welche Gruppen ist das eurer Meinung nach gedacht?
Vielleicht zuerst zur ersten Frage, ob es erlernbar ist. Ich denke, man kann das genauso erlernen oder muss es so erlernen, wie man, was weiß ich, wenn man zum Beispiel ein Gerät kauft, einen Plattenspieler, die Bedienungsanleitung dann erstmal studiert und guckt, wie funktioniert das Ding. Das braucht dann meistens etwas länger. Und wenn man das dann gemacht hat, dann geht es auch viel schneller mit der Zeit. Und so kann man beim Konsensverfahren gewisse Spielregeln, gewisse Hilfestellungen lernen. Und dann kommt es darauf an, das zu praktizieren, zu üben und dann durch die Erfahrung auch das gut anwenden zu können. Ich halte es für eine ziemlich wichtige kulturelle, politisch-kulturelle Angelegenheit, wo meiner Ansicht nach bestimmt auch eine bestimmte Zeit braucht, weil wir bisher so gelebt haben oder so sozialisiert worden sind, dass halt Mehrheitsentscheidungen gelten. Und das ist jetzt so eine neue Sache, die halt auch ihre Zeit braucht, um dann gelernt zu werden.
Wenn ihr euer Papier seht, dann baut ihr da auch auf größere Zusammenhänge. Das war jetzt der zweite Teil.
Der zweite Punkt, ja. Also dieses Konsensverfahren ist noch in der Entwicklung, würde ich sagen. Und praktiziert wird es jetzt vor allem von kleinen Gruppen aus der Friedens- und Ökologieszene, aber auch in anderen Bereichen. Und da muss man halt auch da Erfahrungen sammeln, Erfahrungen mit größeren Gruppen, das gab es auch schon, also bei Aktionen zum Beispiel, wo mehrere hundert oder gar mehrere tausend Leute teilgenommen haben, da wurde das auch schon praktiziert, dann mit ein bisschen komplizierterem Verfahren, Sprecherratssystem. Wie das jetzt auf eine ganze Gesellschaft zum Beispiel übertragen werden könnte, da gibt es nur Diskussionen, Anhaltspunkte, aber das ist noch nicht so weit entwickelt.
Also bezieht sich schon eher auf kleinere Gruppen, aber da dennoch die Frage, gilt es da eigentlich nicht noch tiefer zu gucken? Ist nicht eine Kommunikationsfähigkeit überhaupt zuerst mal vonnöten? Also wenn ich hier zum Beispiel beim Radio die Pläne angucke, gell, dann habe ich da ernsthafte Bedenken, dass nicht mal in so einer Kleingruppe das Prinzip anwendbar wäre, weil eben die Kommunikationsfähigkeit gar nicht erstmal gegeben ist.
Das ist ein wichtiger Punkt, dass man genau zuhören muss, dass man sich auch versteht, dass man andere ausreden lässt, dass auch die Zeit, wo man zur Verfügung hat, gleichmäßig verteilt wird, dass nicht wenige ganz viel reden und manche dann nur ganz kurz zu Wort kommen. Aber das ist einerseits eine Voraussetzung, auf der anderen Seite auch ein Ergebnis von dem Verfahren, weil die Mehrheit, die bei einer Abstimmung sich schnell durchsetzen könnte, beim Konsensverfahren gezwungen ist, wirklich die Minderheiten zu berücksichtigen und daran deshalb auch ein Interesse daran hat, dass sie ihre Bedenken sagen und dass die auch ausgeräumt werden. Weil sie sind ja immer in der Gefahr, dass dann die Minderheit, die sich nicht verstanden fühlt, sagt, nee, es läuft nicht so.
Also weiterhin immer vorausgesetzt, es gäbe einen Grundkonsens. Ja. Also wenn so Interessenpolitik gemacht wird und viele Menschen an politischen Gruppen verstehen, ihren eigenen Zusammenhang ja auch als, ja, oder ja, ihre Tätigkeit als Machtpolitik. Ja. Und also Voraussetzung ist doch aber schon, dass es eben den Grundkonsens erstmal gibt. Und das ist ja wohl nicht Realität.
Ja doch, jede Bürgerinitiative, jede selbstorganisierte Gruppe tut sich ja freiwillig zusammen und hat deshalb auch einen gemeinsamen Grund, warum sie jetzt zusammenarbeiten. Das ist dann der Grundkonsens.
Also aber schon abhängig von dem von der Struktur von so einem Verein.
Ja, man muss ja nicht teilnehmen, wenn man die Ziele des Vereins nicht teilt. Aber es kann sich natürlich herausstellen im Verlauf der Arbeit, dass da sich das auseinanderentwickelt. Und besonders dann, wenn auch bei den Konsensverfahren sich herausstellt, es gibt Bedenken, die von den anderen einfach nicht so geteilt werden und auch nicht berücksichtigt werden wollen. Und dann stellt sich die Frage, geht die Minderheit aus diesem Verein raus? Und blockiert dadurch halt nicht mehr den Konsens.
Was mir noch eingefallen ist, ich habe in den Texten von euch ziemlich oft in einem Satz sowohl das Wort Konsens als auch Gewaltlosigkeit gesehen. Und zwar für mich nicht klar, wie inhaltlich hier der Zusammenhang dasteht.
Ja, ich denke, dass die Art der Entscheidungsfindung ganz wichtig ist, weil da schon Gewalt angelegt ist, wenn Minderheiten überstimmt und unterdrückt werden. Das ist einmal das, was ich vorher gesagt habe, dass die Entfaltungsmöglichkeiten genommen werden, aber auch dann in zweiter Linie, dass dann so ein Gewaltpotenzial auch eventuell entsteht, dass die Unzufriedenheit sich dann in irgendwelchen Gewaltaktionen entlädt. Das zeigt sich dann auch gerade gesellschaftlich, dass wenn irgendwelche Probleme nicht gelöst werden, dass das dann zu Gewalt unter Umständen auch führen kann. Und das liegt meiner Ansicht nach schon auch sehr daran, wie Entscheidungen hier gefällt werden, ob da die Minderheiten wirklich berücksichtigt werden oder nicht.
Inwiefern ist die Größe von einer Gruppe relevant für die Möglichkeit, so ein Verfahren anzuwenden? Also es ist ja schon irgendwie so eine pädagogische Einheit, das Verfahren. Also Leute, irgendwie, wie komme ich klar mit den Ursprünglisten?
Ja, es muss eine Gruppengröße sein, wo ein Gespräch noch möglich ist, an dem sich alle beteiligen. Und es ist erfahrungsgemäß eine Gruppe bis 15, maximal bis 20 Personen. Aber wenn die Gruppe größer wird, dann gibt es die Möglichkeit, das zu unterteilen in Kleingruppen, die dann über so eine Art Sprecherinnensystem dann wieder sich austauschen können. Und in Amerika gab es auch eine Form, wo dann schon Tausende von Leuten koordiniert werden konnten, wo dann halt das Gespräch nicht unbedingt zwischen allen Beteiligten, da waren es bis zu 400 bei einer Versammlung, dass nicht alle zu Wort gekommen sind, sondern halt nur alle Aspekte vom Thema abgefragt wurden. Da wurde dann halt gefragt, gibt es da noch weitere Aspekte? Und wenn dann kein neuer Aspekt da war, dann mussten die anderen 380 Leute nicht auch noch sagen, ja, ich meine das auch.
Inwiefern ist in dem Zusammenhang, vielleicht als letzte Frage, weil die Zeit so arg drängt, ist ein patriarchales Moment dazugekommen und wie wurde das diskutiert?
Wie meinst du das?
Ja, bei der Unfähigkeit, Konflikte zum Beispiel anzugehen, eher die Versuche, Konflikte zu vermeiden.
Ich weiß jetzt nicht genau, ob du das meinst, aber ich glaube, dass Frauen in politischen Gruppen bislang meistens doch auch erstens mal unterrepräsentiert sind und dann oft auch nicht so ernst genommen werden, nicht so zu Wort kommen, wie das bei Männern der Fall ist. Und gerade durch das Konsensverfahren können Frauen eventuell da sich ein bisschen mehr Raum auch erkämpfen und ihre Art der Kommunikation auch wirksam werden lassen.
Also du hättest kein Verständnis, wenn Frauen in einem Plenum, wo sie eigentlich dazu wollten, die Leute rausschmeißen, die eben ja so Kommunikationsminima zerstören, einfach hättest du kein Verständnis, weil das ist ja dann Gewalt.
Rausschmeißen?
Ja, in die Hand nehmen, rausschmeißen.
Ich denke, da muss auch ein Dialog geführt werden und wenn es sich zeigt, dass da so unversöhnliche Gegensätze sind, dann muss die Gruppe sich teilen.
Ja, das haben wir ja schon öfters gesehen, dass das passiert. Ja. Jetzt müssen wir damit Schluss machen. Den einzigsten Konflikt, den wir musikalischer Art hier haben, ist Konflikt.
Ihr hört das Tagesinfo vom 21. März 1991.
Please for freedom, calling. again, I never answered.
Das ist Konflikt, ein ganz untypisches Stück für die Gruppe, die normalerweise ja ganz andere Musik macht. Kurz aus dem Text ein Auszug: Stehe ich wieder alleine da in meiner endlosen Suche nach Freiheit, ihre Gewalt herausfordernd, geschlagen, hilflos, fallend und so weiter und so fort. Mehr möchte ich vom Text jetzt mal nicht vorlesen. Christoph wollte noch kurz eine Adresse durchgeben für Leute, die glauben, dass ein Seminar für ihre Gruppe hilfreich sein kann.
Ja, die Werkstatt bietet an, zu Gruppen zu gehen und dann zum Beispiel zum Thema Konsens ein Wochenende oder einen Tag zu machen. Und wir haben auch eine Broschüre darüber, über das Thema Konsens. Und für beides kann man sich an mich wenden. Ich heiße Christoph Besemer und wohne am Dorf Bach 11 in Freiburg. Telefon 43284.
Gut, ich danke dir mal. Ja, am Telefon scheint jetzt ein Mensch zu sein.
Ja, ich habe noch eine Frage an den Christoph. Hm. Und zwar, wie will man denn zum Beispiel einer Mutter oder einer Familie, die vielleicht aus 5 oder 6 Menschen besteht und in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung lebt, wie will man denn zum Beispiel dieser Mutter sagen, bei euch gibt es Konflikte, die Mutter schlägt die Kinder vielleicht aufgrund der beengten Situation, geh doch mal zu dieser gewaltfreien Werkstatt und erlerne gewaltfreies Handeln. Wenn die Verhältnisse aufgrund dieser beengten Wohnungssituation eigentlich gar nicht gegeben sind.
Ja, ich denke, das ist auch so ein Fall von struktureller Gewalt, diese beengte Wohnsituation. Und man kann natürlich nicht durch Konsens solche Konflikte aus der Welt schaffen. Die müssen wahrscheinlich dann extra mal angegangen werden. Man kann sich vielleicht dann auch überlegen, was für Handlungsmöglichkeiten gibt es, um diesen eigentlichen Konflikt aus der Welt zu schaffen.
Aber ignoriert ihr diese strukturelle Gewalt nicht ein bisschen oder thematisiert ihr sie bei euch?
Ja, wir machen natürlich auch andere Seminare und andere Broschüren zum Thema zum Beispiel Boykott. Wie kann man durch Konsumboykott politische Strukturen verändern? Oder wir haben auch ein Thema Sexismus gehabt, wo es dann halt um Patriarchat und ging.
Aber trotzdem so einen konkreten Hinweis oder eine konkrete Überlegung anhand dieser strukturellen Gewalt hier, zum Beispiel in der BRD, Bezug Wohnungsnot, also diese 5- oder 6-köpfige Familie kann nicht in eine andere Wohnung, weil sie vielleicht aus der sogenannten Unterschicht kommt, keine Wohnung kriegt, keine größere. Wie will man denn individuell damit umgehen?
Es wird schwierig sein, da individuell damit umzugehen. Man muss sich mit anderen zusammenschließen und dann wie andere Bürgerinitiativen oder Interessensgruppen an die Öffentlichkeit gehen und Druck machen und eventuell durch gewaltfreie Aktionen dann das auch dramatisieren.
Wäre denn eine Hausbesetzung für euch akzeptabel oder wäre das zu gewaltvoll?
Na, ich denke, dass eine Hausbesetzung eine gewaltfreie Aktion ist, weil da müssen ja nicht unbedingt Leute zu Schaden kommen.
Ah. Gut, das war's eigentlich schon. Tschüss.
Tschüss, tschüss.
Again, I never answered. Struggle on, you turn hopelessly away.
Ja, am Dienstag im Info lief ein Teil eines Interviews, das wir mit einem irakischen Oppositionellen gemacht haben. Heute folgt ein weiterer Ausschnitt aus diesem Interview und es wird wahrscheinlich auch noch nächsten Dienstag wieder im Info fortgesetzt werden. Unser Gesprächspartner bezeichnet die derzeitigen Kämpfe im Irak als irakische Revolution. Er betonte, dass die Front gegen Saddam Hussein ein gemeinsames Ziel verfolge. Schiiten, Kurden und alle anderen Kräfte hätten immer wieder betont, ihr Ziel sei ein demokratischer Irak. Und er geht weiter davon aus, dass die USA vom Interesse geleitet seien, den Irak zu schwächen. Daher würden sie auch Saddam unterstützen. Dafür nennt er auch Beispiele. Ein kurzer Ausschnitt aus dem Interview.
Hallo Technik. Gut, also Saddam ist ja noch nicht erledigt, obwohl das historisch ja schon mehrmals so aussah, als wenn er stark am Schwanken war, dann hat er immer einen Krieg angefangen. Also wie schätzt du jetzt die Stärke Saddams ein? Kann er sich halten oder ist er eben doch noch so stark verwurzelt?
Also verwurzelt kann man nicht sagen, weil er keine Basis an der Bevölkerung hat. Saddam Hussein hat von Anfang an Tausende von seiner republikanischen Garde aufgehoben, um ihn weiter zu schützen. Und man spricht jetzt von 20.000 gut ausgerüstete und bewaffnete Soldaten, die um ihn herum sind, jetzt im Moment, und um ihn zu schützen. Abgesehen davon, dass die republikanische Garde, die in Basra saß und sich ergeben hat am Ende des Krieges, wurde von den Amerikanern, von den Alliierten zugelassen, dass diese Brigade nach Basra marschiert, und die Amerikaner haben das zugeschaut, und obwohl die Amerikaner mehrmals verlangt haben, wenn die irakischen Truppen sich Richtung Norden bewegen, dann sollen sie ihre Waffen und ihre militärische Ausrüstung da lassen. Aber für diese republikanische Garde galt dieses Prinzip nicht. Die republikanische Garde ist nach Norden, nämlich nach Basra, marschiert, um die Bewegung, um den Aufstand, um die Revolution dort zu bekämpfen. Natürlich wurde auch geschützt von den Amerikanern. Also das heißt, jetzt Saddam Hussein unterstützt sich jetzt nicht, wie er meint, dass das Volk hinter ihm stünde oder dass das ganze Militär hinter ihm stünde. Im Gegenteil, die übergelaufenen Soldaten sind Tausende jetzt in der letzten Zeit. Aber mit seiner republikanischen Garde und mit seinen Soldaten, die ihn jetzt schützen, will er die irakische Revolution bekämpfen. Und man hat gesehen, dass er auch sehr viele Waffen nicht benutzt hat, eingesetzt hat in seinem Kampf oder in dem Kampf gegen die Alliierten, weil er diese Waffen, wie die Flugzeuge zum Beispiel, oder man meint auch die chemischen Waffen, will er vielleicht später gegen das Volk einsetzen, und er hat doch auch eingesetzt. Napalmbomben hatte eingesetzt und chemische Waffen hatte eingesetzt, und jetzt will er versuchen, die Luftwaffe in Bewegung zu setzen, damit auch er gegen die Revolution mit der Luftwaffe im Erlaubnis von den Amerikanern dann mit der Luftwaffe die irakische Revolution bekämpfen.
Die irakische Opposition wird derzeit ja anscheinend nur.
Ja, wir haben jetzt noch einen ganz besonderen und etwas längeren Veranstaltungshinweis, und der bezieht sich auf den kommenden Samstag, den 23. Der kommende Samstag steht ganz im Zeichen der Nahostkonferenz, und die findet statt im Haus der Jugend hier in Freiburg. Wir haben Jörg von der Aktion Dritte Welt, einem der Initiatoren, hier im Studio, und meine erste Frage ist an Jörg, wie ihr auf diese Idee gekommen seid und was das Ziel dieses Tages ist.
Die Idee ist in den hektischen Kriegswochen entstanden, mit der Absicht, mal von diesem Kampagnencharakter herunterzukommen, dass man im Grunde immer nur irgendwelchen Ereignissen hinterherhetzt und dazu blitzschnell Stellung beziehen muss. Und die Reihe von Veranstaltungen, die jetzt gelaufen sind, eben zu vertiefen, indem man den ganzen Tag nimmt, um zu informieren und um perspektivisch zu diskutieren. Hm.
Kannst du dann vielleicht gerade mal so den Ablauf des Tages und die Themen skizzieren? Mhm.
Es geht um 13 Uhr los mit einer Begrüßung und einer Einführung und dann werden zwei Schienen von Arbeitsgruppen ablaufen. Die erste wird mehr Themen, die mit der Region und dem Verhältnis zu den hiesigen Gesellschaften zu tun haben, behandeln, wie zum Beispiel Öl, OPEC, der Nahe Osten, der neuen Weltordnung, Rassismus, Suche nach Feindbildern, die Religion, Islam, diese Debatte, die es innerhalb der Linken gab über Kriegsbefürwortung oder Kriegsablehnung und natürlich der Dauerkonflikt Israel-Palästina. Dann ab 16 Uhr geht es weiter, wo dann Arbeitsgruppen zu den verschiedenen Ländern der Region, die über Geschichte und gegenwärtige Probleme informieren soll. Und am Abend schließlich wird es eine Podiumsdiskussion geben mit verschiedenen Menschen aus der Region. Das soll eben auch ein Ziel dieser Konferenz sein, diesen ein Forum zu geben, um eigene Vorstellungen zu äußern, wie Frieden und Entwicklung im arabischen Raum in dem Kontext aussehen kann.
Und das Ganze findet statt im Haus der Jugend, mhm, in der Uhlandstraße 2 hier in Freiburg. Um es vielleicht inhaltlich nochmal kurz irgendwie schmackhaft zu machen, welches Problemfeld liegt euch besonders am Herzen?
Mhm. Ja, wir wollen herausarbeiten, was momentan eigentlich dort geschieht unter diesem Stichwort neue politische Weltordnung nach dem Krieg, was für Strukturen geschaffen werden oder gesichert werden sollen, auch Sicherheitsstrukturen und das im Grunde genommen die fünf prägnanten Problemkreise, wie wir sie sehen, nämlich die Folgen kolonialer Grenzziehung, der arabisch-israelische Konflikt, die ökonomischen Diskrepanzen innerhalb der arabischen Welt und die fortwährende Abhängigkeit der gesamten arabischen Welt Bezug zu dem Norden und den Fehlen an Legitimität und Demokratie in fast allen oder in mehr oder weniger allen Ländern der Region, dass diese im Grunde genommen nicht angetastet werden und dass wir verschiedenen Menschen aus der Region, die aus oppositionellen Bestrebungen kommen, dort ein Forum geben wollen über bestimmte Projekte, die ein bisschen visionärer Art sind, meinetwegen das Projekt Arabische Einheit oder eben dieser Dauerkonflikt Palästina oder Kurdistan, dort ihre Vorstellungen kundzutun.
Jörg, vielen Dank für die kurze Vorstellung. Nochmal jetzt Ort und Termin. Am 23. März, also am Samstag, Beginn ist jetzt um 13 Uhr mit einer Begrüßung und Einführung und ab 14 Uhr fangen die ersten Arbeitsgruppen an und man kann sich da auch Kaffee, also zu trinken und so weiter kaufen.
Mhm. Und okay. Um 20 Uhr ist eben die Podiumsdiskussion, die so ein bisschen Höhepunkt sein soll.
Jetzt geht's relativ ohne Übergang weiter zu einer Kritik in eigener Sache, nachdem ich auch nochmal sagen muss, dass ich mich denn heute technisch doch nicht so ganz in das Info reingefunden habe, nachdem ich den ganzen Nachmittag in der Sonne gelegen habe. Weiter geht's.
Radio Dreieckland versteht sich als ein Hörer- und Hörerinnenradio, was heißen will, dass Sie jederzeit unter 0761 31 028 im Studio anrufen könnt, um Anmerkungen und Ergänzungen durchzugeben, aber auch um Kritik zu äußern. Wer das gestrige Mittwochsinfo verfolgte, musste wohl den Eindruck bekommen, dass mit dem letzteren, Kritik nämlich, hier auf 102,3 MHz nicht umgegangen werden kann. Machte sich doch der Redakteur über den Einwurf einer Hörerin einfach lustig. Als betroffener Redakteur melde ich mich hiermit zu Wort. Der wohl bewusst provokante Anruf der Hörerin erreichte mich in einem Moment, als ich von der Situation im Studio überfordert war. Dies kann und darf nicht als Entschuldigung gelten, erklärt aber vielleicht meine Reaktion. Ich bitte daher die Hörerin von gestern, sich bei mir, Frank vom Mittwochsinfo, zu melden. Zumal ich glaube, dass sie völlig falsche Vorstellungen von den Macher und Macherinnen hier im Radio hat. Ich bin gerne bereit, eine Diskussion darüber zu führen, inwieweit der Anspruch des Radios dem Anspruchsdenken der Hörer und Hörerinnen genügt. Es ist hier jedoch nicht möglich, Sprecher und Sprecherinnen einfach auszutauschen, da jeder für seinen Beitrag selbst recherchiert, ihn zusammenstellt und ihn auch über den Äther gibt. Wer hier mitmachen will, der muss keine journalistische Eingangsuntersuchung bestehen. Aufgefordert, hier mitzumachen, sind vielmehr alle Leute, die etwas zu sagen haben und dies auch tun möchten. Es ist wohl der Wunsch aller Radiomacher und Macherinnen, die Qualität der Sendung ständig zu verbessern. Es darf jedoch kein Handicap sein, sich zu verlesen oder ohne vollkommene Diktion zu sprechen. Also macht mit Radio, ruft hier an, wenn ihr Kritik habt, und die Hörerin von gestern bitte ich nochmal, sich hier zu melden. Telefon 0761 31 028.
Ja, und dann kommen wir gleich zu Veranstaltungshinweisen. Zuerst ein RDL-interner Hinweis, und zwar wird eine Debatte stattfinden am Sonntag von 18 bis 20 Uhr, und zwar der zweite Teil einer Debatte, die schon letzten Sonntag begonnen hat, mit dem Thema Israel, Palästina und die BRD. Der erste Teil, den könnt ihr euch auch nochmal anhören, der wird wiederholt werden am Samstag von 19 Uhr bis 21 Uhr. Und eine weitere Veranstaltung heute Abend in Freiburg, veranstaltet von der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit zusammen mit dem Christlichen Friedensrat und der Freiburger Friedenswoche. Der findet statt an der Uni. Diskutieren werden Dr. Dieter von Schröter vom Bergschütze-Institut sowie ein jüdischer Israeli und ein Araber aus Israel. Die Veranstaltung findet heute statt, 20.15 Uhr im Kollegiengebäude 1 der Universität im Raum 1009.
Ihr hört das Tagesinfo vom 21. März 1991.
Es ist geschafft.
Das politische Tagesinfo
von Radio Dreieckland aus Freiburg.
Wir sind Trio, c'est ça? Wir sind Trio. Enkelt? Putain, j'y arrive pas. J'arrive pas à retenir.
C'est pas possible. Wir sind Trio und ich höre Radio
Dreieckland.
Dreieckland.
J'ai 8 Lascar.
8 Lascar.
J'ai envie de me sevrer. Ouais. J'ai 8 Lascar Kings.
8 Lascar Kings. Soul.
J'ai envie d'en parler. Ouais. J'ai ouï dire que notre avenir c'est des Berlusconi. Des Bush, des Yangs, des mines, des McDo, des industries. Des dollars, des euros. Des actions qu'on investit. Des politicos pourris qui pensent au nom du profit. J'ai ouï dire que notre présent c'est notre avenir. Si c'est ça nos gouvernements, alors y'a plein de choses à dire. Ils sont dans la cour des grands qui va bientôt rétrécir. Parce que devant y'a des gens qui veulent vivre et sourire. J'ai 8 Lascar Kings.
8 Lascar Kings. Soul.
J'ai envie de me sevrer. Ouais. J'ai 8 Lascar Kings.
8 Lascar Kings soul.
J'ai envie d'en parler. Ouais. J'ai pas peur pour mon gosse. J'irai à leur sommet montrer le peuple et sa force. Attaque est un essai qui fait peur à vos négoces et qui pourrait bien ruiner vos espoirs et vos forces. J'ai pas peur pour mon gosse. J'suis pas le seul en avoir fait au travers d'un monde féroce.
Y'a pas d'ambiguïté maintenant qu'il est né. J'peux pas le laisser évoluer dans un tel merdier.
J'ai une mauvaise nouvelle. C'est vous qui avez le nez dans vos poubelles. Et même s'il y a gêne, vous matraquez les rebelles. À notre envie de lutter, ils poussent des ailes. J'ai une mauvaise nouvelle. Votre boursicotage tient avec des ficelles. Et quand ça va casser, on va être là pour regarder. Votre gueule s'écraser d'un trait sur le pavé. C'est faire des étincelles. Belle est l'amitié, oui qu'elle est belle. Belles sont les idées, oui qu'elles sont belles. J'ai une bonne nouvelle. On va boycotter en force et faire des étincelles. Belle est l'amitié, oui qu'elle est belle. Belles sont les idées, oui qu'elles sont belles. J'ai 8 Lascar Kings.
8 Lascar Kings.
J'ai envie de me sevrer.